Der versuchte Kapp-Putsch, der Generalstreik dagegen und die darauf folgenden Auseinandersetzungen. Wir haben ja so einen Rundumblick gewissermaßen schon gemacht, da haben uns ja die verschiedenen Etappen dieser Auseinandersetzung angeschaut, haben ein bisschen hallische Besonderheiten herausgearbeitet, haben in das Ruhrgebiet geblickt und ich würde jetzt gerne nochmal nach Halle zurückblicken und ja sozusagen schauen, gegen Ende dieser Auseinandersetzung. Wir hatten das schon gehört, im Ruhrgebiet haben sich Arbeitermilizen gebildet. Auch in Halle ist das der Fall. Herr Wagner, es gab ja dann den Versuch von den Arbeitermilizen in Halle, ja so einen Verteidigungsring um Halle zu machen, um eben ja die anrückenden Reichswehr- oder ja Einheiten sozusagen zurückschlagen zu können. Ja, wie erfolgreich ist dieser Versuch hier in Halle denn gewesen, Herr Wagner?
Das beantworte ich Ihnen gerne gleich, aber vorher muss ich noch mal zu der Frage kommen, warum die SPD sich so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat, die SPD-Regierung. Weil ich glaube, die Diskussionen darüber, die gibt es ja jetzt seit 100 Jahren. Und das Problem mit diesen Diskussionen ist, dass sie immer so tun, als sei Deutschland alleine auf der Welt gewesen. Also das sind so ganz im Container des Nationalstaats begrenzte Perspektiven und Diskussionen. Man muss da einfach, wenn Sie jetzt mal versuchshalber experimentell die Position einer Regierung im Frühjahr 1920 einnehmen, dann müssen Sie ja mal erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es immer noch die Kriegsgegner des Ersten Weltkrieges gibt, mit denen man gerade einen Frieden geschlossen hat und die darauf bestehen, dass es in Berlin eine funktionierende Regierung gibt, mit der sie die Bedingungen dieses Friedensvertrages, die Reparationen, die Gebietsabtretung und so weiter und so fort, die Entmilitarisierung durchsetzen können. Die Alliierten verlangen, dass es in Berlin eine funktionierende Regierung geben soll. Eine Regierung, die sich auf die Mehrheit im Parlament in der Nationalversammlung stützt. Und da können die sozialdemokratischen Regierungsleute nicht einfach dran vorbeigucken. Insofern ist die außenpolitische Lage auch wichtig, wenn man verstehen will, warum die SPD-Regierung sich 1920 so verhält, wie sie sich verhält. Und man muss den Blick nach Osten werfen. Man darf sich Europa damals nicht friedlich vorstellen. Damals, seit 1919 gibt es einen Krieg zwischen Polen und der entstehenden Sowjetunion. Und dieser Krieg geht hin und her. Im Sommer 1920 wird auch die ostpreußische Grenze erreichen. Die ganze Lage östlich der eigenen Grenze ist unglaublich unsicher. Und auch da gibt es gute Gründe zu sagen, dass man sowas haben muss wie ein funktionierendes Militär. Also ist alles ein bisschen schwieriger, vor allem wenn man nicht immer nur auf Deutschland alleine guckt, sondern sich das drumherum auch anguckt. Jetzt aber, Sie wollten was zu Halle wissen, also zu Halle. Also erst beziehungsweise Halle, ja, aber erstmal, es gibt ja Kämpfe hier in der ganzen Region. Es gibt Kämpfe in Merseburg, Eisleben, Hettstedt, Weißenfels, Naumburg, Schkeuditz und so weiter und so fort. Also es ist auch keine hallische Lokalgeschichte. Und es gibt vor allem in den Orten, wo es nicht so viel Militär gibt, und das sind halt die Landgemeinden, die kleinen Städte in der Region, da können sich die Arbeiter schon direkt nach dem Putsch relativ früh bewaffnen. Und die Putschisten sitzen halt, es gibt eine Garnison in Merseburg und es gibt eine Garnison in Halle, die sitzen in diesen Städten und die ziehen dann vom Land gegen diese Städte und in Halle haben sie dann von Ammendorf bis zum Galgenberg, Trotha, Kröllwitz, sie haben halt sozusagen von außen Arbeitermilizen aus dem ganzen Umland, der ganzen Region, die versuchen, in die Stadt zu kommen und die Putschisten zu entwaffnen. Da entstehen dann diese Kämpfe.
Und der Galgenberg wurde jetzt auch schon genannt. Bernd, das hast du auch in deinem Buch behandelt, diese Schlacht vom Galgenberg in der Nacht vom 20. zum 21. März. Es ist ja sozusagen, der Galgenberg ist ja ein Teil dieses Rings, den die Arbeitermilizen versucht haben, um Halle zu ziehen. Ja, wie kam es zu dieser Schlacht?
Naja, also mit Schlacht muss man immer ein bisschen vorsichtig, wird es erst Gefecht nennen, aber das gibt es. Also diese Arbeitermilizen von außerhalb strömen also unkoordiniert in Richtung Halle und wie sie kommen, gliedern sie sich da spontan ein. Ich muss dazu sagen, dass die Arbeiter im Ersten Weltkrieg, alles Veteranen natürlich zumeist aus diesem Krieg, mit Waffen umgehen können und aber nie Offiziere waren. Solche Dienstränge gibt es bei Arbeiter nicht, das waren höchstens Unteroffiziere. Und das ist ein Manko, was übrigens auch an anderen Stellen so ist. Und sie sind nicht in der Lage, jetzt größere Truppenkörper in Anführungszeichen zu bewegen. Dazu brauchst du ja ein gewisses Know-how. Und das ist ein Manko, was sie, also sie können sich nur spontan, also in den kleinen Einheiten, wer kommt, organisiert sich ein. Diese Sachen können sie überblicken, aber diesen großen strategischen Wurf, das wird schwierig. Aber es gelingt ihnen auf alle Fälle, die Stadt einzuschließen. Also die Soldaten sind ja vor allen Dingen in der Innenstadt gewesen, sie einzuschließen. Von außen kommt Verstärkung, ist Verstärkung beordert worden. Teilweise kommt die auch durch und das will man also verhindern. Das schafft man das also am 20. die Stadt im Grunde genommen einzuschließen mit diesen kleinen Kampftrupps. Man hätte da auch sicherlich noch weitergehende Erfolge erringen können, aber dann wird es also nachts, und nachts kämpfen die damals nicht und dann wird eine Pause eingelegt, dann ziehen die sich auch zurück und das nutzt natürlich die Reichswehr aus und kommen die Positionen und die Reichswehr will dann praktisch hat vor, am 21. diesen Ring aufzubrechen und für sie die Lage sozusagen zu verändern. Es geht auch noch um Flugplatz, den es damals da draußen noch gibt, den wollen sie zurückerobern. Und bei diesem Angriff, den sie dann machen, spielt der Geigenberg insofern eine Rolle, als dass sie da so den Durchbruch durch diese Umfassung durchführen wollen. Und dann müssen sich die Arbeitertrupps da auch zurückziehen. Und um den Rückzug zu decken, gibt es halt diese Truppe von Jugendlichen, die sich dann freiwillig meldet und diesen Rückzug deckt. Und dann haben die einige Verluste und das wurde ja in diesem Eingangslied dann sehr theatralisch dargestellt und opfern sich da auf, oder so wird es jedenfalls überliefert, dass sie sich da aufgeopfert haben. In der Innenstadt sieht es für die Reichswehr nicht so gut aus, weil sie das bis verwinkelte Gassen und Gässchen, aber natürlich, sie haben also Panzerwagen und so weiter und sind da auch nicht zu schlagen. Also die Arbeitermilizen können diese Armee nicht schlagen, weil sie einfach militärisch zu gut ausgerüstet ist.
Mit der Schlacht am Galgenberg am 21. März enden die Gefechte noch nicht ganz. Herr Wagner, was können Sie denn sagen, wie geht es weiter und wie beruhigen sich letztlich oder laufen diese Auseinandersetzungen dann am Ende aus?
Na, die werden halt dann durch einen Waffenstillstand und durch einen Kompromiss, ist eine euphemistische Bezeichnung, also durch eine Vereinbarung werden sie beigelegt. Es gibt von Berlin aus benannt einen Landtagsabgeordneten aus Halle, Walter Schreiber, das ist ein Linksliberaler, der wird von der Regierung quasi beauftragt, Verhandlungen zu führen und die Lage zu beruhigen. Und das schafft er dann in mehrtägigen Verhandlungen auch. Dann wird vereinbart, dass die Arbeitermilizen sich halt zurückziehen, dass auf der anderen Seite die sogenannten Zeitfreiwilligenverbände, also die vor allem aus Studenten und Gymnasiasten bestehenden freiwilligen Trupps, die sich der Reichswehr angeschlossen hatten, dass die aufgelöst werden und dann beschließt und dann wird noch vereinbart, dass beide Seiten ihre Gefangenen freilassen sollen. Das ist so die Vereinbarung, die wird dann, das wird so gemacht und die Arbeiter beginnen sich dann zurückzuziehen. Die Reichswehr versucht dann, sich nicht dran zu halten, muss dann aber quasi nachgeben, nicht weil gekämpft wird, sondern weil die Arbeiterschaft den Generalstreik bis zum 26. März fortsetzt. Also der Streik geht sozusagen weiter, nachdem die bewaffneten Kämpfe geendet sind. Und der Streik setzt dann letztlich durch, dass die Reichswehr wirklich alle von ihr gefangen genommenen Arbeiter wieder freilässt.
Dann kommt es ja, ich weiß nicht mehr genau das genaue Datum, am 27. oder 28. März zu einem ganz interessanten Ereignis, nämlich dass die Gefallenen des Kapp-Putsches beerdigt werden auf einem Friedhof in Halle. Und das Interessante daran ist ja, dass die Gefallenen beider Seiten beerdigt werden und das verzögert. Was können Sie denn zu diesem Ereignis sagen, das ja auch eine Kundgebung ist in einem gewissen Sinne?
Ja, das ist am 29. März, also noch einen Tag später, auf dem Gertraudenfriedhof. Da werden vormittags 13 Soldaten beerdigt, die als Teil der Putschisten gekämpft hatten. Und da gibt es eine kleine Gruppe, das sind also jedenfalls unter 1.000, da gibt es Zahlen mal 600, mal 800 Leute eher aus dem Bürgertum, die zu Grabe tragen. Dann werden dann auch Reden gehalten, in denen das hallische Bürgertum ermahnt wird, diesen Toten fortan zu gedenken und sich brav antikommunistisch und antibolschewistisch zu verhalten, das ist die Sprache von damals. Und nachmittags gibt es dann halt die Beerdigung von über 100 gefallenen Arbeitern und an der nehmen dann 30.000 Menschen teil. Also das ist auch dann so gesehen asymmetrisch. Also die eigentliche Massenkundgebung auf dem Friedhof findet dann nachmittags von Seiten der Arbeiterschaft statt und da werden dann diese, wie gesagt, über 100 gefallenen Arbeiter zu Grabe getragen und man beschwört die Zukunft. Das ist eigentlich bei beiden Beerdigungen, beiden Feiern so der Kerninhalt. Man legt die Toten in die Erde und sagt, die sind für uns gestorben, die anderen haben sie getötet und daraus erwächst für uns die Verpflichtung in der Zukunft, wenn es wieder soweit ist, gegen die anderen zu kämpfen. Also diese eigentlich ist da drin schon angelegt, dass die Auseinandersetzung weitergeht.
Also die Beerdigung auf dem Gertraudenfriedhof am 29. März als ein symbolisches Ereignis. Symbolisch ist quasi diese Auseinandersetzung beendet, aber die darin ja auch begründete Konfliktkonstellation besteht weiter. Vielleicht können wir genau darin blicken, was das in den Folgejahren für Halle und für die Umgebung und die Region bedeutet. Asymmetrisch war dieser Bürgerkrieg, ist diese Auseinandersetzung gewesen, die sich auch in der ungleichen Zahl der Toten widerspiegelt. Wir waren ursprünglich ausgegangen eben vom Roten Halle, von dem Halle, wo die linke Arbeiterbewegung auch sehr stark ist. Inwiefern ändert sich das denn in der Folgezeit?
Naja, also erstmal wendet sich dann ein großer Teil der organisierten hallischen Arbeiter, und wenn ich hallisch sage, meine ich immer das ganze Umland mit damit. Also ein Großteil der organisierten hallischen Arbeiter wendet sich dann den Kommunisten zu. Bis dahin sind die in der Masse, in der unabhängigen Sozialdemokratie organisiert. Die vereinigt sich, oder die Mehrheit dieser unabhängigen Sozialdemokraten vereinigt sich ein halbes Jahr später mit der Kommunistischen Partei und macht dann die Kommunisten eigentlich erst zur Massenpartei. Das heißt, ein Teil der organisierten Arbeiterschaft zieht daraus die Konsequenz jetzt, dass die kommunistische Linie die richtige ist. Allerdings ist es nur ein Teil. Ein großer Teil resigniert auch. Das sieht man dann ein Jahr später, im März 1921, da gibt es ja die sogenannten Märzkämpfe, auch so ein mythisches Ereignis, Streik, bewaffnete Auseinandersetzung in der Region, vor allem im Leunawerk. Aber an diesen Auseinandersetzungen, das sieht man neben dann eigentlich sehr wenig Leute teil. Also das ist dann nur ein Bruchteil derer, die 1920 aktiv waren, bleiben also aktiv in diesem jetzt sich radikalisierenden Teil. Also es gibt eine Radikalisierung auf der Linken, aber das ist eine Radikalisierung eines kleiner werdenden Teils der Arbeiterschaft, während ein großer Teil der Arbeiterschaft so nicht mehr kämpfen will, einfach nicht mehr diese Art von Auseinandersetzung führen will. Das Bürgertum seinerseits wendet sich scharf nach rechts. Also die Erfahrung dieser kämpfenden Arbeitermilizen vermittelt dem hallischen Bürgertum die Überzeugung, dass das mit dem Antibolschewismus schon richtig ist und dass man sich deshalb denen anschließen muss, die den Antibolschewismus am entschiedensten vertreten. Das heißt, die Linksliberalen, die Partei von diesem Herrn Schreiber, der diese Verhandlungen geführt hat, die Partei war bis dahin die Mehrheitspartei im Bürgertum, die stürzt bei der folgenden Reichstagswahl tief ab und die Rechtsradikalen werden im Bürgertum von jetzt ab in Halle die dominante Kraft.
Bernd, du wolltest das auch noch ergänzen?
Dieser Linksruck ist ja auch dadurch dargestellt, dass die KPD sich spaltet. Und zwar die KAPD entsteht, bezieht sich ja ausdrücklich auf das schon mal zitierte Bielefelder Abkommen. Es wird gesagt, die KPD-Zentrale hätte sozusagen die Waffen abgegeben, hätte das mit der Regierung ausgedealt, also die wäre praktisch die Verräter. Und jetzt spaltet sich nochmal eine radikalere Gruppierung aus der KPD heraus. Die KAPD, wo dann Max Hölz, Karl Plättner und so weiter eine große Rolle spielen. Karl Plättner ja auch aus dieser Gegend hier oder hier eine große Rolle dann kurzfristig spielt. Die dann also eigentlich gar keine Partei, sondern eher eine Organisation sind, die den Waffenkampf voranführen will. Das ist ihr Programmpunkt und die ja dann ein Jahr später, kann man fast schon sagen, 1921 im mitteldeutschen Aufstand dann untergeht. Es gibt auf alle Fälle diesen Linksruck, der also wirklich extrem durch die KAPD sich nochmal darstellt. Die KPD ist in den ersten Monaten zumindest auch stärker als die KPD, weil sie also mit ihrer sehr radikalen Programmatik antritt. Ansonsten gesellschaftlich gibt es eher einen Rechtsruck. Also der gibt es ja parallel praktisch zu diesem Kaputsch, hat ja die NVP und die DVP gegen die Nationalversammlung so ein parlamentarisches Begehren ins Rollen gebracht. Die ersten Reichstagswahlen sollen durchgeführt werden. Man hofft, den Reichspräsidenten vom Volk zu wählen. Deswegen soll Ebert weg. Und die denken damals schon, dass sie einen alten General Hindenburg oder jemand anders da an die Stelle treten können. Da gibt es die ersten Reichstagswahlen, da zeigt sich ja auch, dass es da durchaus also auch einen Rechtsruck. Dann gibt es dieser Kapputsch ist nicht nur die Verhinderung des Kapputsches, sondern es ist also wirklich der Beginn einer längerfristigen Auseinandersetzung. Dann.